Hallo liebe Freunde, wir sind sehr glücklich, auch bei euch zu sein heute. Kürzlich sollte ich mich in einer Gruppe vorstellen und sagen, welches Wort mich beschreiben würde, das mit dem gleichen Buchstaben anfängt wie mein Vornamen. Gar nicht so einfach mit einem C. Ich habe dann Citoyen genommen. Wissen vielleicht, was das heißt, Citoyen, das ist ein Bürger. Ja, das bin ich nämlich. Zuerst Bürger zweier Staaten, Deutschland, Schweiz, so ein Gemisch, aber hauptsächlich in der Schweiz aufgewachsen. Und dann noch nicht ganz Bürger, noch nicht ganz echter Bürger von Frankreich, weil da haben wir die Papiere nämlich noch nicht. Aber Einwohner halt. Aber das fängt ja nicht mit C an, also Citoyen. Aber Citoyen bin ich vor allem vom Himmel. Auch wenn Gott uns zurzeit noch unten haben will. Trotzdem Bürger von oben, weil Jesus meine wahre Idee ist. Für die, die uns nicht so kennen, als junge Erwachsene haben Sabine und ich uns hier in Ostermundigen kennengelernt, auf der Arbeit nämlich, als wir zusammen kurz nacheinander in der KIB ankamen, als kaufmännische Angestellte von der Kinderevangelisationsbewegung, die damals ihr Büro in Ostermundigen selber hatte noch. Heute ist es 1 Kilometer weiter in Bern, aber trotzdem noch hier. Wir fanden da zusammen und gingen schon bald hier in die Gemeinde. Und da gab es eine super Jugendgruppe, in der Gemeinde eben hier, und mit diesen Leuten haben wir sehr tiefe Freundschaften schließen können, und mit einigen davon sind wir immer noch sehr stark verbunden. Wir haben dann 2003 geheiratet und sind 2004 an die Bibelschule Emmaus oberhalb von Vevey gegangen, wo wir während 3 Jahren studiert haben, und dort hat uns Gott Leonie und Timo geschenkt in dieser Zeit. Und 2007 ging es dann in ein erstes Arbeitsfeld nach Lons-le-Saunier. Das liegt im Osten Frankreichs, im Jura, das ist das Departement, die Präfektur des Departements du Jura. Liegt aber sehr weit unten, weil es eben am Fuß des Juras ist und ist von hier etwa 2,5 Stunden weg mit dem Auto, aber gar nicht so weit eigentlich. Ja. Und da waren wir in einer noch sehr jungen, kleinen Gemeinde, die 1991 als Gründungsarbeit, als erste Gründungsarbeit außerhalb des Elsass von Vision France gegründet wurde. Vision France, das ist der Krishona-Verband in Frankreich. Und dort haben wir eine Gruppe von Christen begleitet in einem wirklichen Pionierumfeld, weil da evangelische Christen etwa so selten sind wie die bekannte Nadel im Heuhaufen, so ungefähr. Das war total spannend und wir haben so manchen gesegneten Moment erlebt. Und einer davon, der war 2010, als wir Anael bekamen in dieser Zeit. Und nach 9 Jahren in Lons-le-Saunier sind wir dann 2016 ins Elsass gekommen, wo wir in einer Gemeinde tätig sind heute, die so ein bisschen der pure Gegensatz ist zu dem, was wir im Jura erlebt hatten. Das ist nämlich eine Gemeinde, die in den 1860er Jahren bereits gegründet wurde. Und wisst ihr durch wen? Durch einen Berner Wanderprediger. Ja, ein Berner Wanderprediger. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie der hieß. Aber der hat mit Hausbibelstunden angefangen an mehreren Orten dort im Norden des Elsass. Und eine davon war in Bischwiller. Und das alte Haus, das damals dann gebaut wurde von einer der christlichen Familien, um eben die Gemeinde auch da zu haben, dient immer noch heute als Versammlungsort. Ja, und heute sind unsere Kinder 13, 11 und 7 Jahre alt, und wir freuen uns, dass sie auch sich sehr gut anpassen konnten und Fuß gefasst haben an diesem neuen Ort. Das so ganz kurz zu unseren letzten paar Jahren. Und was eben schön war, dass wir in dieser Zeit auch immer wieder hier ganz einfach zurückkommen konnten und mit euch viel erleben durften auch, oder unser Erleben teilen durften, aber auch immer auf dem Laufenden waren, was bei euch so los ist. Das ist auch wichtig für uns. Ja, liebe Freunde, als Bub war ich eigentlich nicht so wirklich ein Abenteurer. Obwohl, eigentlich träumte ich davon, einer zu... Oh, ich habe vergessen, das ist Bischwiler übrigens. Die ehemalige Mairie, also das Rathaus. Das ist so richtig Fachwerkhausmäßig. Voilà. Okay, fangen wir an. Also, eben, ich wollte ein Abenteurer sein, war es aber nicht wirklich. Ich fand das immer sehr interessant zu lesen, wie andere so große Reisen machten und Entdeckungen. Das faszinierte mich, geheime Orte, Labyrinthe und so weiter. Und wenn ich in einem Buch mal las, wie eine Kindergruppe in eine Höhle vorstieß, hatte ich fast Angst für sie, ob sie denn auch wirklich wieder herausfanden. Und dann wisst ihr bestimmt, wie die das gemacht haben, um wieder herauszukommen aus der Höhle. Die haben nämlich kleine Steinchen gelegt auf dem Weg, als sie hineingingen, oder eben Murmeln, damit sie es wieder fanden, das Ausloch am Schluss. Auch im Alten Testament haben wir einen interessanten Bericht über bestimmte Steinchen. Und den möchten wir jetzt zusammen lesen. Das sind einige Verse im Josua-Buch, und zwar Kapitel 4, die Verse 8 bis 14 werde ich nehmen. Da taten die Söhne Israel, wie Josua geboten hatte, hoben 12 Steine auf aus der Mitte des Jordan, wie der Herr zu Josua geredet hatte. Nach der Zahl der Stämme der Söhne Israel brachten sie mit sich in das Nachtlager hinüber und legten sie dort nieder. 12 Steine aber richtete Josua mitten im Jordan auf, an der Stelle, wo die Füße der Priester, die die Bundeslade trugen, gestanden hatten. Dort sind sie noch bis zum heutigen Tag. Und die Priester, die Träger der Lade, blieben mitten im Jordan stehen, bis die ganze Sache ausgeführt war, die der Herr dem Josua geboten hatte, dem Volk zu sagen, genauso wie Mose dem Josua befohlen hatte. Und das Volk eilte und zog hinüber. Und es geschah, als das ganze Volk vollständig hinübergezogen war, da zogen auch die Lade des Herrn und die Priester hinüber vor den Augen des Volkes. Und die Söhne Ruben und die Söhne Gad und der halbe Stamm Manasseh zogen gerüstet vor den Söhnen Israel her, wie Mose zu ihnen gesagt hatte. Etwa 40.000 zum Krieg Gerüstete zogen vor dem Herrn her zum Kampf in die Steppen von Jericho. An jenem Tag machte der Herr den Josua groß in den Augen von ganz Israel, und sie fürchteten sie ihn, wie sie Mose gefürchtet hatten, alle Tage seines Lebens. Wir befinden uns also am Ende von 40 Jahren Umherirren des Israelvolkes in der Wüste, nachdem es während 400 Jahren in Ägypten gelebt hatte. Mose war beauftragt, die immerhin etwa 2 Millionen Menschen zu begleiten. Nur wenige Monate nach der Ausreise hatte er einer Delegation gesagt, sie sollen jetzt mal in das Land hinein, um es zu inspizieren. Von den 12 waren aber nur 2 davon überzeugt, dass das Volk sich wirklich dahin orientieren sollte. Die 2, das waren Kaleb und Josua. Josua war damals 40 Jahre alt. In 4. Mose 14 lesen wir, dass es diese Revolte gegen Gott und die beiden Visionäre war, weil das Volk eben nicht wirklich dann hin wollte, dass es diese Revolte war, welche die 40 Jahre in der Wüste zur Folge hatten. Also nicht einfach, weil Gott ihnen zeigen wollte, wie schön die Wüste ist, sondern das war eine Konsequenz von einem Ungehorsam. Das Volk wollte Josua und Kaleb sogar töten, so sehr waren sie gegen den Plan aufgebracht. Israel wollte sogar lieber zurück nach Ägypten. Doch das konnte Gott nicht dulden. Unsere Passage spielt sich also am Ende dieser 40 Jahre ab. Endlich ist es Zeit für den Einzug in Israel, trotz einer schweren Vergangenheit. Dieser Einzug beginnt mit der Überquerung des Jordans. Man könnte einen ganzen Vortrag machen über das Wunder der Wasserstauung in diesem Moment. Und ihr habt gemerkt, das ist nicht die gleiche Wasserstauung, die am Anfang der 40 Jahre Wüste auch geschehen ist, wo Gott ebenfalls interveniert hat, ist. Das ist nochmal eine andere Passage. Aber auch wenn man auf ein solches seltenes natürliches wenn man dieses Wunder auf ein natürliches Phänomen abschieben könnte, dann hat Gott selbst dann alles vorbedacht in Sachen Timing und geografischen Ort. Das alleine ist schon sehr vielsagend und ein Beweis für Gottes Präsenz. Erneut musste er nämlich das Volk beruhigen. Heute möchte ich mich aber auf die speziellen Steine konzentrieren und auf die Art, wie das Volk den Fluss überquert hat. Mein Ziel ist es, damit Parallelen zu ziehen zu unserem persönlichen Lebensweg und der unserer Gemeinden. Dabei werde ich drei Punkte aufeinander stapeln. Der erste, der ist eine neue Etappe, da muss man etwas wagen. Zweitens, sich an die Vergangenheit zu erinnern und gleichzeitig nach vorne zu schauen, das gehört irgendwie zusammen. Und drittens, Gottes Dasein ist und bleibt der zentrale Punkt auf unserem Weg mit ihm. Wir befinden uns also auf dem rechten Ufer des Jordans. Das ist eigentlich gar nicht mal so ein breiter Fluss, wie man das vielleicht manchmal meinen könnte. Und trotzdem war es eine richtige Grenze. Trotzdem konnte man nicht einfach so rüber. Also er war an gewissen Orten, da war der Text noch gar nicht da. Ist nicht an allen Orten gleich breit. Vielleicht war er da ein bisschen breiter, wo sie drüber mussten, aber es war eine wirkliche Grenze. Und was mich dabei am meisten fasziniert, ist das wiederholte Versprechen von Gott gegenüber dem neuen Chef des Volkes Josua. Weil bereits gegen Ende des Lebens von Mose war Josua auf seine zukünftige Verantwortung vorbereitet worden. Gott sagte ihm nämlich ein paar Mal, ich werde bei dir sein. Das ist wie ein Schlüsselsatz, welcher den Übergang zwischen Mose und Josua prägt. Und Josua wusste, dass der Herr bei ihm war. Die Herausforderung war allerdings, dass auch das Volk das verstehen musste oder durfte, sollte. Das Versprechen an das verheißene Land war da. Auch das hatte Gott mehrfach repetiert. Und jetzt schien die Zeit gekommen, um den Schritt zu wagen. Nach 40 Jahren Wüste musste jetzt der Einzug ins Land Israel stattfinden. Als Zeichen von Gottes Präsenz sollte die Bundeslade vor dem Volk hergehen. Aber Gott wollte vor allem, dass die Leute ihr wirklich auch nachgehen. Mit einem kleinen Abstand, heißt es auch irgendwo, aber bestimmt war das aus Respekt vor Gott. Sie mussten trotzdem wirklich losmarschieren. Das alles kann man in Kapitel 3 von Josua nachlesen. Und dabei gibt uns der Text ein interessantes Detail. Das Wasser stand nämlich erst still, als die Priester mit ihren Füßen das Wasser am Rand des Flusses berührten. Im Französischen gibt es einen Ausdruck, der hier super passt. Se mouiller les pieds. Sich die Füße nass machen. Kennt ihr vielleicht? Die Israeliten mussten nämlich vorwärts gehen, Risiko eingehen und wirklich glauben, dass Gott intervenieren würde, um das Wunder zu sehen. Das ist eine erste kleine Lektion, die wir behalten können. Oft stupst uns Gott an, damit wir vorwärts gehen, auch wenn wir dabei noch nicht sehen, wie wunderbar der Weg vor uns aufgehen wird. Aber er geht uns voran, er zeigt uns die Richtung. Es liegt an uns, loszugehen, zu gehorchen und zu vertrauen. Und das ist auch der Punkt, wo Vertrauen, Gehorsam, Aktion und Gottes Eingreifen sich so richtig überschneiden. Es ist ein Zusammenwirken von all dem. Gott möchte, dass wir selbst im ganz alltäglichen, normalen Leben seine Präsenz erleben. In unserem Abschnitt sehen wir dann weiter, dass jeder Einzelne gehen musste. Das brauchte ebenfalls Mut. Mut, ein Flussbett zu durchqueren, auch wenn es zwischenzeitlich trocken lag. Da brauchte es nämlich Mut, denn wer wusste denn schon, wann das Wasser mit voller Wucht zurückpreschen würde? Die Frage stellt sich auch uns, bin ich wirklich motiviert, persönlich vorwärts zu gehen, oder bin ich einfach eine Mitläuferin, ein Mitläufer? Vertraue ich selber Gott oder lasse ich mich einfach von einer Bewegung drängen, einer Gruppe treiben? Klar, wir können sagen, dass eine Gruppenbewegung, die Gott folgt, eine gute Sache ist. Aber kann man darin dann noch durchhalten, wenn es mal wirklich Prüfungen gibt? Wie ist das mit uns? Gehen wir in die Gemeinde, weil man das einfach macht und weil unsere Lieben ja auch da sind? Oder erwarte ich von Gott, dass er mich persönlich anspricht und mir neue Horizonte eröffnet? Auch wenn das vor mir schon viele, viele auch gesagt haben. Also ich sage mir, das Beispiel vom Volk Israel in Josua 4 zeigt klar, dass selbst wenn Angst da ist und wenn man die Zukunft noch nicht wirklich sieht, selbst da ist Gott der Führer. Und er ist der, der es uns erlaubt, in ein neues Aufgabenfeld hineinzukommen. Und das finde ich einfach genial. Dann gibt's das gibt's heute noch, dass Gott uns neue Dinge auftut. Aber stellen wir auch sofort klar, Gott möchte auch die gegenseitige Unterstützung unter uns. Habt ihr gewusst, dass ein paar wenige Stämme diese Jordanüberquerung eigentlich nicht gebraucht hätten? Wenn ihr mitgelesen habt vorhin, dann ist euch das vielleicht aufgefallen. Ruben, Gad und Manasseh hatten nämlich bereits ihr Erbe bekommen. Vor der Jordanüberquerung, drüben noch. Gott wünscht aber von ihnen, und das ist so ziemlich krass, dass sie ihren Brüdern und Schwestern helfen, wie wenn sie sich noch auf ihr eigenes Versprechen auch hätten hinarbeiten müssen. Er lässt sie sogar zuvorderst drangehen, als sie am anderen Ufer angekommen sind. Wenn das mal keine Solidarität ist. Gott hat an alles gedacht. Das persönliche Interesse wird hinter Gottes Gesamtprojekt gestellt. Auch als Gemeinde wollen wir eins sein, auch wenn nicht jeder auf die gleiche Weise in allen Aktivitäten eingespannt ist. In der Einheit braucht es la complémentarité. En français, c'est ein schönes Wort. Komplementarität, gegenseitige Ergänzung. Bisschen komplizierter auf Deutsch. Was zählt ist, dass eine christliche Gemeinde geistlich eins ist im Gebet und gegenseitig Kräfte freistellt. Davon spricht dann das Neue Testament sehr oft, wenn man genau hinschaut. So, und dann folgt eben das Symbol der Steine. Das ist irgendwie der Kernpunkt unseres Textes. Gott wünscht von Josua, dass jeder Stamm einen großen Steinbrocken bringt, der dann ein Erinnerungsmal auf der gegenüberliegenden Uferseite bilden soll. Bei diesem Vorgang sehen wir, dass Zeichen und Symbole eine Hilfe für unsere Erinnerungen sein sollen. Aber auch, dass Symbole nie Gottes Wort ersetzen können, dass wir nämlich etwas anderes dahinter sehen sollen vor allem. Gott hat nicht gesagt, dass das Volk eine Zeremonie veranstalten solle, bei dem sie eben die toten Steine anstarren. Im Gegenteil, er wiederholt, dass das, was zählt, ist, was? Den Kindern zu erklären, was Gott an diesem Ort getan hat. Ich finde das genial. Das Ziel ist, Gott die Ehre zu geben. Sich an die Vergangenheit zu erinnern, ist wichtig, um nicht zu vergessen, was Gott getan hat. Dann gibt es natürlich Menschen, die sind von Geschichte fasziniert. Ich bin auch so einer. Voller Leidenschaft, Wissen über die Vergangenheit zu sammeln, das kann ein Hobby sein. Ne? Aber was Gott hier will, ist, dass wir über die Vergangenheit ermutigt werden, für heute und für die Zukunft. Ganz klar. Die Erfahrungen, die wir mit Gott machen, sind dazu da, uns zu sagen, dass er auch weiterhin da ist, bei dem, was noch vor uns liegt. Die Erfahrungen sind also nicht dazu da, uns selber hervorzuheben oder stolz zu sein auf das, was wir erreicht haben, selbst wenn es mit Gott passiert ist, sondern dass wir ihm die Ehre geben. Übrigens, Josua hat noch ein anderes Erinnerungsmal in der Mitte des Jordans errichtet. Wenn man das so den Text so einmal durchliest, dann findet man vielleicht, ja, das ist ein bisschen komisch, ein bisschen durcheinander, aber es sind zwei verschiedene Sachen, die da passiert sind. Dieses andere Erinnerungsmal hat Josua nämlich ohne Gottes Bitten erstellt. Auf jeden Fall wird es im Text nicht gesagt, dass Gott ihn dazu auch aufgerufen hätte. Er hat es aber gemacht. Vielleicht auch, um uns zu zeigen, dass nicht ein einziges Symbol etwas in uns auslösen sollte, sondern dass der Weg mit Gott und die Gelegenheiten, sich an sein Tun zu erinnern, sich mehren werden und dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, ihm eben die Ehre zu geben. Als Christen haben wir aber einen ganz anderen Stein, der noch mehr spricht. Es ist jener vor dem Grab von Jesus Christus. Versteht mich bitte richtig, dieser Stein ist natürlich nicht wichtiger als Jesus Christus selbst. Aber wir können ihn als Symbol für unsere Befreiung verstehen. Im Gegensatz zu den 12 Steinen im Jordan ist der Stein vor dem Grab von Gott selber weggerollt worden. Er war auch viel größer als die 12 am und im Flussbett des Jordans. Der größte Unterschied ist jedoch, dass ein einziger Stein den Weg zum ewigen Leben geöffnet hat. Die Steine zu Josuas Zeit konnten von Gottes Präsenz reden während der Reise, die nun auch ins Landesinnere führte. Das ist so ein bisschen Gottes Versprechen für sein Dasein im irdischen Leben. Daneben bedeutet der weggerollte Grabstein nicht nur, dass Jesus ins Leben zurückkam, sondern dass er auch uns das Leben schenkt, sogar für die Ewigkeit. Der Stein voll Golgatha ist die Garantie dafür, dass Abenteuer und Dahinwandern nie aufhören werden. Noch ein anderer Unterschied. Die Andenken mit den Steinen mussten von den Israeliten immer wieder erstellt werden. Auch größere Mahnmale oder Gedenksteine, vor allem weil sie Gott zwischenzeitlich immer wieder vergessen hatten. Auch die Väter, die haben immer wieder so einen Punkt ausgewählt und dann sich Zeit genommen, so ein Ding aufzustellen. Die Auferstehung Jesu aber mit diesem versetzten Stein ist ein entscheidendes Zeichen für den Sieg von Gott über Tod und Sünde und ist einmalig. Da braucht's nicht mehrere. Er hat das einmal für uns getan und das ist effizient, das reicht für alle Zeiten. Kommen wir nochmal zurück zum Kern. Denn Steine können zwar schön sein, aber sie bleiben ziemlich steif. Der zentrale Punkt der Jordanüberquerung war ja nicht das Zusammenlesen und der Transport von diesen Steinen. Was war denn schon wieder der zentrale Punkt? Ganz einfach, Gottes Gegenwart. Kapitel 3 vom Josua-Buch zeigt es uns ganz detailliert. Wie gesagt, bevor das Volk durchs Flussbett ging, mussten die Priester mit der Bundeslade vorausgehen. Dann haben sie in der Mitte angehalten, damit alle an ihnen vorbeigehen konnten. Und als die Leute am anderen Ufer ankamen, mussten zuerst erneut die Bundeslade und die Priester kommen und an ihnen vorbeiziehen, bevor es dann so richtig ins Landesinnere ging. So konnten sich die Israeliten immer wieder an Gottes Dasein erinnern. Gott kam in Jesus zu uns auch und kam ganz nahe an uns heran, kam mitten zu uns hinein. Jesus ist es nämlich, der als erster Risiko einging. Kann sich vorstellen, dass die Priester in der Mitte, als sie warteten, bis alle durchgegangen sind, da schon ein bisschen auf Nadeln waren auch. Ja? Aber das Entscheidende ist, dass Jesus für uns genau eben das gemacht hat. Er ist der, der als erster Risiko eingegangen ist für uns. Er ist es, der in der Mitte am gefährlichsten Ort ausharrte. Er ist es, der vorangeht im neuen Leben, im neuen Land, wo die Feinde auch warten. Jesus hat sich auch für uns die Füße nass gemacht, um uns zu retten. Er ist es, der bei uns war zwischen der geistlichen Wüstenwanderung und dem Land, wo wir ihn in Hülle und Fülle erleben durften. Und selbst am Knackpunkt unserer Bekehrung war Gott der Dirigent unseres Lebensorchesters. Heute haben wir keine Bundeslade mehr, weder in Israel noch anderswo, es sei denn eine Kopie. Ja. Aber Gott hat uns seinen eigenen Sohn geschenkt, um seine Präsenz unter den Menschen zu konkretisieren. Jesus Christus ist ein Felsen, der nicht nur als Andenken dient, sondern ist selber jener, auf den wir uns in allem abstützen können. Er ist auch der Eckstein von allem, was wir im Leben bauen dürfen. Nach der Himmelfahrt von Jesus wurde uns der Heilige Geist geschenkt. Er ist heute Jesu Dasein in unserem Leben. Nicht nur ein Symbol zum Aufstellen und Angucken, sondern er lebt in uns. Das ist ja einfach fantastisch. Jetzt ist es aber auch wichtig zu verstehen, dass Gott nicht nur auf der Durchquerung unserer Bekehrung da war, sondern auch in den kleinen Vorkommnissen in unserem Leben. Er möchte, dass wir ihm vertrauen, wie Josua es getan hat. Vor allem in seiner Verantwortung sieht man, wie er immer wieder den allgegenwärtigen Gott angerufen hat und ihm gefolgt ist. Wie sieht es denn damit bei uns aus? Sind wir uns im Klaren, dass Gott immer noch so führt, wie er es bereits bei Mose und Josua getan hat? Sind wir bereit, dahin zu gehen, wo Gott uns hinruft? Oder sind wir eben nur Christen-Nachfolger statt Christus-Nachfolger? Schlussendlich ist das Volk gut angekommen, wir wissen es. Die Leute sind zusammengeblieben und sie sind zusammen bis zum Ziel gelangt. Auch wenn gezögert wurde in gewissen Momenten. Sie haben im Flussbett des Jordans nicht umgedreht. Da, wo es am riskantesten war, hat Gott seine Präsenz untermauert. Er möchte auch uns ermutigen, das zu beenden, was er mit uns angefangen hat. Bis zum Schluss unserer Unternehmungen. Und das natürlich, um ihm die Ehre zu geben, aber auch, um Neues zu entdecken. Ich sehe noch einen letzten Sinn von Gottes Dasein in den aufgestapelten Steinen. Diese Steine dienen nämlich als Zeugnis für die, die nicht dabei waren. Seid ihr auch schon vor einer Erinnerungstafel dagestanden und habt Inschriften gelesen? Ich könnte manchmal Stunden vor solchen Plack stehen und die alten Texte entziffern. Und kürzlich hatte ich dazu die Gelegenheit, ich habe da ein kleines Bildchen, Entschuldigung, das habe ich vergessen. Das war hier vor ein, zwei Monaten in Bichvillers, justement. Ganz rechts seht ihr Monsieur Netzer, das ist der Bürgermeister, Monsieur Le Maire, mit seinem Écharpe Tricolore. Das ist ja das Zeichen, dass er der Bürgermeister ist. Und da gab es eine Enthüllungszeremonie für eine kleine Tafel. Riesenpomp, also da waren bestimmt 50, 75 Leute da rundherum auch. Soldaten, Polizisten, alle Adjoints, die Vizes vom Bürgermeister und Gemeinderäte und die Verantwortlichen der Glaubensgemeinschaften. Deshalb wurde ich auch eingeladen. Und was macht man da in Frankreich? Ja, da wird eben die noch verhüllte Plakette aufgemacht. Dann wird etwas erzählt über diesen Mann oder diese Frau, die da draufsteht und was sie gemacht haben. Und das war natürlich jemand, der im Zweiten Weltkrieg sich nicht einfach so hingegeben hat, sondern versucht hatte, ein bisschen die Stadt zu verteidigen gegenüber den Nazis, die da ziemlich schnell ankamen, hat das mit seinem Leben bezahlt. Und deshalb war Monsieur Prévost ein Held. Der war aber ein bisschen vergessen geraten irgendwie, weil es gab ziemlich viele von denen. Und ihn hat man so richtig wieder entdeckt in letzter Zeit, als jemand da eben Recherchen gemacht hat und hat dann dem Bürgermeister vorgeschlagen, hey, dem müssten wir eigentlich eine Straße widmen. Ja? Und sie haben dann eine ganz kleine Straße noch gefunden, wo sie gesagt haben, ja, die könnte man vielleicht umbenennen. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß vorher. War irgendeine Frucht oder so wahrscheinlich. Aber jetzt heißt sie Rue Eugène Prévost. Und dann wurde natürlich die Marseillaise noch geblasen und so richtig, das dauerte vielleicht 20 Minuten, nicht mehr, aber das war wichtig. Und das ist so richtig eben eine Erinnerungstafel, wie man in Frankreich das überall und immer wieder macht. Weil man sich sagt, man darf die Vergangenheit nicht vergessen, um eben auch richtige Entscheidungen zu treffen für die Zukunft. Egal, ob jetzt das einer war von der gleichen politischen Richtung oder nicht, da muss man sich dran erinnern. Solche Plakette gibt es da ganz viele. Und jedes Mal stelle ich mir dann die Leute vor, die das jeweilige Erlebnis miterlebt haben, jene, die so richtig drin und dabei waren und auch jene, die eben die Erinnerungstafel geritzt haben oder maschinell gemacht haben oder aufgehängt haben oder einfach dabei waren, als man sie enthüllt hat. Es gibt noch andere Beispiele für Erinnerungen. Zum Beispiel dieser Baum hier. Der ist im Elsass auch ganz berühmt, und zwar in den Vogesen. Das ist La Chaîne des Mennonites. Die Mennoniten, die waren ja zu einem bestimmten Zeitpunkt auch von hier fortgeschickt worden. Und auch im Elsass kamen einige davon an, ziemlich weit oben eben. Die Vogesen sind nicht so hoch, aber trotzdem mussten sie da so möglichst weit nach hinten und in die letzten Täler. Und diese Mennoniten haben vor, ich glaube, das waren jetzt 300 Jahren ungefähr, haben sie einen Baum gepflanzt, um einfach Gott Danke zu sagen, dass sie noch da sind, dass sie noch leben, dass sie noch Gottesdienst feiern können, zwar im hintersten Krachen, aber sie durften zusammen sein. Und dieser Baum, das ist heute eine Touristenattraktion, nicht so als, es ist kein Pilgerort in dem Sinn, weil das ja eben wirklich evangelische, bekennende Christen waren, aber der Ort, als ich zum Beispiel kürzlich auf einem Touristenbüro in der Nähe war, da hat man mir da alles vorgestellt und dann gesagt, ja, und da gibt's noch den Chêne des Mennonites, wissen Sie, die Mennoniten, und dann haben sie mir das erklärt, fand ich ganz eindrücklich. Ist uns klar, dass unser persönliches Leben und jenes unserer Gemeinde manchmal die Gelegenheit ist, für noch nicht Christen mal innezuhalten und über ihr eigenes Leben nachzudenken? Dabei geht es absolut nicht darum, unser eigenes Leben überzubewerten, aber darum, uns über unseren Ruf bewusst zu werden. Das Neue Testament ermutigt uns, lebendige Steine zu sein und Gottes Ruhm und Dasein zu widerspiegeln. Sind wir solche Steine? Ich komme zum Schluss. Mit der kleinen Geschichte des Baus des Taj Mahal. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das war ein Prinz oder König, der hatte viele Frauen, aber eine Lieblingsfrau. Nur die ist leider viel zu früh gestorben. Und dann hat er entschieden, dass für diese Lieblingsfrau ein wirklich gutes, schönes Gedenkmal eben aufgerichtet werden sollte und hat seine Untertanen da geschickt, anzufangen. Und jedes Mal, wenn sie wieder eine Etappe hatten, musste da weitergebaut werden. In der Mitte hatte er den Sarg eingegraben und da haben sie weitergearbeitet, 20 Jahre lang gearbeitet, bis es eben zu diesem Monument kam. Aber ein bisschen bevor das alles fertig war, hat er dann plötzlich einmal gesehen, wie zwei Arbeiter mit einer alten Kiste rauskamen, die da fortbringen wollten. Die war beschädigt, die war dreckig, die war nicht schön, rausgebracht haben und einfach fortgeschmissen haben. Das war der Sarg von der einen Frau, von dem König. Die Arbeiter hatten nicht gewusst oder nicht mehr gewusst, warum sie das Ganze eigentlich bauten. Das war einfach das Monument geworden. Das war die Sache an sich, die so schön und so extrem war, dass man alles andere vergessen hatte und vor allem den Grund des Baus. Eine kleine Herausforderung an uns, um darüber nachzudenken, wie und was unsere nächste Jordanüberquerung auch sein könnte und was eben für uns der zentrale Punkt sein soll. Was wünscht sich Gott denn vielleicht von dir in den kommenden Wochen und Monaten? Und wenn das vielleicht herausgefunden ist, wie kommt man da hin? Eine kleine Mini-Strategie möchte ich euch noch mitgeben. Und sie ist gleichzeitig ein bisschen die Zusammenfassung von dem, was wir heute Morgen miteinander angeschaut haben. Ich würde mal sagen, wagen wir es, mit Gott auf ein neues Land in unserem geistlichen Leben zuzugehen. Das hat nicht in erster Linie mit geografischer Versetzung zu tun, sondern mit unserem inneren Leben. Gehen wir auf Entdeckungsreisen durch Bibellesen, andere gute Bücher und Austausch mit Glaubensgeschwistern. Überlegen wir anschließend, was Gott konkret von uns will, und beten wir. Nicht nur für die großen Entscheidungen, sondern auch für die kleinen Sachen. Lassen wir Gott handeln und lassen wir ihm die Priorität in jeder Etappe. Dann kann es vielleicht gut sein, eine Person zu wählen oder anzufragen, die uns auf so einem Weg begleiten kann. Nehmen wir dann erneut die Bibel als Kompass, wie damals die Bundeslade der Leitfaden für die Israeliten war. Nehmen wir von Zeit zu Zeit auch einen Stein oder ein Papier, um darauf Schlüsselerlebnisse mit Gott in unserem Leben festzuhalten. Und seien wir uns bewusst über das konkrete Agieren vom Heiligen Geist in unserem Leben. Und das alles ist natürlich auch die Frage für unsere Gemeinden. Wohin will der Herr uns in nächster Zeit führen? Seien wir also bereit, uns überraschen zu lassen über das, was Gott kann, da, wo er Wasser zurückhält und Türen öffnet. Er kann es und er will es. Amen.